Ja, der Tag der Auferstehung ist heute, den wir feiern. Ich habe gedacht, auch die Auferstehung vom Chor gewissermaßen. Ja, ihr habt so lange warten müssen und umso mitreißender war es heute Morgen. Mir ist richtig, habe ich Gänsehaut bekommen. Auch über dieser Tatsache, dass ihr gesungen habt und mit welcher Freude ihr gesungen habt und natürlich vor allen Dingen wegen dieser Botschaft, dass es bei der Frage nicht geblieben ist, bist du der Messias, sondern dass ihr uns das ins Herz gesungen habt. Er ist wirklich der Messias. Ja, dass die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes versammelt sich seit diesem Tag, an dem Jesus auferstanden ist, jeden Sonntag. Ein Zeugnis dafür, dass Jesus lebt. Wenn er im Grab geblieben wäre, würden wir diesen Gottesdienst wohl nicht feiern. Und wir sind zusammen, weil wir geistliche Segnungen empfangen haben, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Wir haben am Freitag die Predigt gehört, der Tod ist tot. Und da war es für mich nicht schwer, meiner Predigt einen Titel zu geben, der das ergänzt. Das Leben lebt. Und das Leben ist Jesus. Und die Jünger am ersten Tag des Herrn, als Jesus auferstanden ist, die waren zunächst mal entmutigt, die waren geschlagen und deprimiert und emotionslos und frustriert und verwirrt und erschreckt. Und ich hoffe, du bist es nicht, sondern dass dich das Wissen, dass Jesus lebt, auch in allen Nöten und Schwierigkeiten und Herausforderungen und Zweifeln, die wir erleben können, immer wieder neu stärkt. Lasst uns gemeinsam den Text lesen aus dem Markus-Evangelium, der die Auferstehung beschreibt. Markus Kapitel 16. Und ich lese dort die Verse 1 bis 14. Markus-Evangelium Kapitel 16. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zu dem Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Da gingen sie ins Grab hinein und sahen einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an und sie erschraken. Er aber sprach zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht da die Stelle, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagte niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und berichtete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden war, glaubten sie nicht. Danach erschien er zweien von ihnen unterwegs in anderer Gestalt und als sie aufs Land gingen und sie gingen hin und berichteten es den anderen, aber ihnen glaubten sie auch nicht. Danach erschien er den 11, als sie zu Tisch saßen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Was hättest du wohl gemacht am Morgen nach diesem Sabbat, der hier beschrieben ist? Da war Jesus gestorben, am Tag danach der Sabbat, der Tag der Ruhe, am nächsten Tag, der Tag nach dem Sabbat, 0 Uhr. Wo wärst du gewesen? Vielleicht in der Verzweiflung irgendwo in deinem Zimmer und hättest geheult und hättest vielleicht ein Bild von Jesus aufgehängt mit so einem schwarzen Streifen drüber. Oder was hättest du gemacht? Wo wärst du gewesen? Wärst du voller Glauben, bereit gestanden, dort am Grab und hättest gedacht, jetzt muss es gleich soweit sein. Jesus wird gleich auferstehen. Er hat es ja gesagt. Oder wärst du vielleicht auch so mit voll nüchternem Realismus wie die Frauen gewesen, komm, wir kaufen lieber mal wohlriechende Öle und Spezereien und balsamieren den Leichnam ein, damit der erhalten bleibt und besser riecht. Sie, die Frauen, sie kamen, da stolpere ich jedes Mal drüber, wenn ich das lese, sie kamen, um das Grab zu sehen. Das war alles, was sie im Kopf hatten, so steht es im Matthäus-Evangelium. Sie kamen, das Grab zu besehen, und hier lesen wir, um Jesus zu salben. Also sie rechneten nur, einen Leichnam anzutreffen. Und sie hatten ein großes Problem, der Grabstein. Er war sehr groß, und den wegzuwälzen überforderte sie, und das war ihr ganzer Gedanke auf dem Weg, wie kriegen wir den Stein weg? Das mit den Salbölen haben wir geschafft, das haben wir eingekauft, und wie man eine Leiche einbalsamiert, wissen wir. Aber wie kriegen wir den Stein weg? Und dann kriegen sie diese überraschende Auskunft von diesem Engel, der im Grab drin sitzt und sie begrüßt, ihren Schrecken natürlich versteht, denn wir würden auch erschrecken, wenn wir plötzlich einem Engel begegnen würden, und der ihnen die Botschaft gibt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Als ich das so las, dachte ich, zwischen diesen beiden Polen bewegt sich unser Leben. Rechnen wir mit einem auferstandenen Herrn? Ist es das, was uns bewegt, wenn wir als Christen leben? Oder haben wir das aus den Augen verloren? Sind wir vielleicht auch so nüchterne Realisten, die nichts erwarten als das, was sie sich vorstellen können? Die Jünger konnten sich nicht vorstellen, dass Jesus aufersteht. Und obwohl er es ihnen oft gesagt hat, rechneten sie überhaupt nicht damit. Die Frauen hier, die, von denen hier berichtet wird, die haben ihre Enttäuschung verarbeitet. Jeder verarbeitet ja Enttäuschung anders. Vielleicht war das ihre Art und Weise, was zu tun. Würdevoll mit wohlriechendem Salböl. Wir sind ja keine Träumer, keine Kinder. Als ist einer gestorben, also tun wir das, was jetzt nötig ist. Wir müssen ihn salben. Was eigentlich beerdigt war, waren nur ihre Vorstellungen von Jesus, ihre falschen Vorstellungen. Ich zitiere immer wieder mal ein altes Lied von Manfred Sieball, das gefällt mir einfach sehr gut, wo er singt, müssen falsche Träume sterben, ehe man Jesus richtig sieht, ehe das Auferstehungsstaunen endlich auf Gesichter zieht? Das kann doch gar nicht wahr sein. Dann lebt er also doch und in dem Grab verloren wie ein falsches Bild nur. Doch dafür steht unser Herr jetzt wirklich hier und gibt uns mehr, als wir zuerst im Traum sahen. Betet ihn an. Die Jünger haben eine falsche Vorstellung von Jesus verloren und das war nicht schlimm. Wir können auch am Grab eines lieben Menschen stehen und trauern. Das ist völlig natürlich und menschlich und hat auch seinen absolut richtigen Platz. Und doch kann es so sein, dass wir unsere Vorstellungen nicht loslassen, weil wir in einer ungesunden Weise trauern, weil unsere Vorstellungen nicht erfüllt wurden. Und wir reagieren dann vielleicht wie die Jünger. Von ihnen heißt es, sie waren vielleicht erbärmlich und voller Furcht und ungläubig, erschrocken, deprimiert, auch vorwurfsvoll gegen Gott und unverständlich und mit einem verhärteten Herzen. So werden sie beschrieben. Wenn wir leben, denken wir auch so viel über die großen Steine nach, die uns im Wege sind, die wir nicht bezwingen können. Denken vor allen Dingen in Problemen und Schwierigkeiten und Widerständen. Es ist immer wieder diese Frage, die uns dieser Text stellt. Womit rechne ich? Rechne ich mit einem auferstandenen Herrn oder ist das nur mein Glaubensbekenntnis? Es ist ja gut, wenn man das bekennt in seinem Glauben. Aber es ist immer die Frage, ob wir es bekennen, auch im Alltag, ob es da ankommt, dass Jesus lebt. Als der Engel von der Auferstehung berichtete, so heißt es im Vers 8, da flohen sie vom Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Ich bin sicher, mir wäre es genauso gegangen. Zum einen, einem Engel zu begegnen, ist nichts, was ich gewohnt bin. Und dann so urplötzlich, mitten in der Trauer, von der gewaltigen Botschaft der Auferstehung zu hören, da geht es einem mehr wie vorhin beim Singen, wo es mir so ein Schauer über den Rücken gejagt hat von dieser wunderbaren Botschaft. Das ist erschütternd. Zunächst einmal, wow, da ist etwas ganz Unerwartetes geschehen. Ich habe mich gefragt, was haben eigentlich die Männer gemacht? Balsamieren war damals Aufgabe der Frauen, das war so kulturell halt geordnet. Okay, aber was haben sie gemacht? Josef von Arimathea, der ist heimlich gegangen, um den Leichnam des Herrn zu bitten, aus Angst vor den Juden. Und die Juden, die Jünger, die hatten sich eingeschlossen. Aus Furcht vor den Juden. Und hier in unserem Text, im Kapitel 10, am Ende heißt es, sie trauerten und weinten. Das taten sie. Also haben sich eingeschlossen und getrauert und geweint und so richtig männlich war das. Ja. Und als Maria Magdalena ihm dann doch begegnet war und sie davon unterrichtete, ich bin dem Herrn begegnet, da glaubten sie immer noch nicht. Als Jesus ihnen später erscheint, da heißt es im Vers 14, er tadelte ihre Herzenshärte, griechisch Sklerokardia. Das kennen wir, wenn wir medizinisch ein klein wenig was verstehen. Die Sklerose, das ist die Verhärtung von Blutgefäßen und Kardia ist eben das Herz. Und er sagt, so ist euer Herz verhärtet. Wie von den Menschen, denen später mal gesagt wurde, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Sie haben sich verschlossen für diese Botschaft. Das ist eigentlich sehr erschreckend. Die Frauen taten wenigstens noch was. Aber die mutigen Männer leckten nur ihre Wunden und ergingen sich in Depressionen des Selbstmitleids und der Frustration und ärgerten sich über die dumme Frage, die dieser komische Mann stellte auf dem Weg nach Emmaus. Was ist denn eigentlich los? Warum guckt er denn so traurig? Das ist eine blöde Frage, oder? Ja. Wenn ich das so sage, dann will ich mich nicht über diese Menschen erheben. Ich wäre kein Deut besser gewesen. Aber es zeigt unser Herz, wie wir dran sind, wie wir aussehen, wenn wir nicht mit einem auferstandenen Herrn rechnen, wenn wir nicht leben im Bewusstsein, mein Erlöser lebt. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, so sagt uns 1. Korinther 15, dann haben wir keinen lebendigen Gott. Wenn wir nicht damit rechnen, dass Jesus lebt, dann sind wir nicht besser dran wie Heiden, die einen toten Götzen haben und sich vor dem niederwerfen. Der ist auch tot, aus Stein, aus Holz oder Metall oder was auch immer. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, dann ist unsere Predigt sinnlos, sagt uns auch Paulus im 1. Korintherbrief. Sie ist leer und ohne Wahrheit. Er sagt sogar, dann sind wir noch immer in unseren Sünden. Denn der Beweis, dass uns vergeben wurde, ist in der Auferstehung erbracht. Wenn Jesus im Tod geblieben wäre, dann wüssten wir nicht, ob der Vater sein Opfer angenommen hat. Und deswegen war das so wichtig, dass Jesus aufersteht, dass wir wissen, er blieb nicht im Tod. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären jene verloren, die im Glauben an ihn gestorben wären. Die wären ja völlig daneben. Und wir hätten dann das Schlechteste von beiden Welten. Wir hätten hier die Welt mit ihrer Lust vermieden und doch weder zeitlichen noch ewigen Gewinn. Paulus sagt dann im 1. Korinther 15, dann wäre es besser, dass wir essen und trinken und morgen sind wir tot. Dann haben wir wenigstens das. Die Auferstehung. Ich hoffe, es beschäftigt uns nicht nur einmal im Jahr, wenn der Kalender schreibt, Auferstehungstag oder Ostern oder was da so draufsteht. Und ich möchte mit euch heute Morgen sieben Aspekte der Auferstehung kurz anschauen, die uns deutlich machen, so dass, darum ist Auferstehung so wesentlich und dass wir das in unserem Alltag uns immer wieder in Erinnerung rufen lassen. Das Erste, die Auferstehung beweist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich lese das aus Apostelgeschichte 17, aus der Predigt von Paulus auf dem Areopag, weil er Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und der Römerbrief setzt hinzu, und er ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten Jesus Christus, unseres Herrn. Die Auferstehung ist der Beweis, dass Jesus etwas anderes war als ein Reiseprediger und ein Wundertäter oder irgendein religiöser Scharlatan. Weil Jesus auferstanden ist, ist er bewiesen als der Sohn Gottes. Das ist der ultimative Beweis. Wir haben nicht irgendjemanden, sondern wir haben den Sohn Gottes mit uns, der gesagt hat, im Bilde gesprochen, ihr könnt diesen Tempel abbrechen, und damit meinte er nicht das Gebäude, sondern seinen Körper, und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Das war ein Hinweis auf seine Auferstehung. Das hatte Jesus gesagt, und indem er auferstand, hat er das bewiesen. Das, was ich gesagt habe ein paar Wochen vorher, das kann ich auch wirklich, weil ich mein Leben lasse und es wieder nehmen kann, denn ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das ist für mich in meinem Alltag immer wieder diese wichtige Frage: Ist er für mich der allmächtige, souveräne Gottes, dem Sohn Gottes, dem ich mich anvertraut habe? Ist er wirklich ein lebendiger Gott? Rechne ich mit einem lebendigen Gott? Rechne ich damit, dass er lebt und nicht nur ein Bibeltext ist? Oder wer ist Jesus sonst für uns? Wenn er nicht leben würde, dann wäre er Vorbild, dann wäre er vielleicht Lehrer, er wäre vielleicht Moralapostel. Aber ich darf damit rechnen, mein Erlöser lebt. Und deswegen ist er mit mir, bei mir, um mich. Das Zweite, die Auferstehung beweist die Wahrheit der Schrift. Das war ja schon im Alten Testament vorhergesagt, schon in den Psalmen. Im Psalm 16 heißt es schon einmal in Bezug auf Jesus, oder dass Jesus einmal sagen würde: Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Deswegen blieb Jesus kurz genug im Grab. Und seine Verwesung wurde nicht verhindert durch eine Einbalsamierung, sondern durch seine Auferstehung. Und dann in der Pfingstpredigt zitiert Petrus das und sagt: Ihn hat Gott auferweckt. David sagt nämlich von ihm, und das ist die Stelle, die wir eben lasen: Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Die Auferstehung beweist, dass das, was Jesus gesagt hat, stimmt. Er hatte das ja selber gesagt. Er hatte viele Dinge gesagt, auch übernatürliche Dinge über sich. Er hatte Behauptungen aufgestellt, dass er der Sohn Gottes sei, dass er der gesandte Messias sein würde. Aber das kann man alles sagen. Ich meine, rein theoretisch könnte ich das auch sagen mit meinen Worten, aber es würde natürlich nicht stimmen. Aber Jesus ist auferstanden. Und deswegen wissen wir all das, was das Alte Testament über Jesus sagte. Und das, was er selbst gesagt hat, ist Wahrheit. Die Auferstehung beweist die Wahrheit der Schrift. In dem Allerunwahrscheinlichsten, was es geben konnte, nämlich dass ein Toter aufersteht, wird bewiesen, dass er die Wahrheit sagt. Und deswegen darf ich Mut fassen, all die anderen Aussagen der Schrift auch zu glauben. All die Verheißungen, die vielleicht ein wenig weniger unwahrscheinlich sind, ein bisschen weniger großartig als die Auferstehung. Ich darf den Worten Gottes glauben. Jesus hat bewiesen, was ich sage, stimmt. Das wissen wir durch die Auferstehung. Und deswegen kann ich jedem Wort Gottes glauben. Weil da, wo die absolute Nagelprobe war, wo kein Mensch täuschen konnte, da hat er bewiesen, dass er die Wahrheit ist und sagt. Und deswegen glaube ich den Worten Gottes. Deswegen verlassen wir uns auf sein Wort. Deswegen nehmen wir seine Verheißungen für bare Münze. Oder bleibt das Wort Gottes für uns tot? Ein Buch der Spekulation oder der menschlichen Auslegung? Weil aber das Wort Gottes wahr ist, deswegen bewegt es uns. Das ist ja das, was wir erleben, ob wir jetzt Predigten hören oder ob wir selber die Bibel lesen. Es bewegt uns. Warum? Weil Jesus lebt und weil sein Wort die Wahrheit ist. Das Dritte, was mir an der Auferstehung wichtig ist, die Auferstehung sichert unsere künftige Auferstehung, unsere künftige Auferstehung. Paulus schreibt im Thessalonicher Brief: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir wissen, je alle, die diesem Herrn glauben, werden auferstehen. Weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir einmal auferstehen zum ewigen Leben. Tatsächlich, die ganze Struktur unseres Glaubenslebens ruht auf der Auferstehung. Die ganze Struktur des christlichen Glaubens ruht auf dem Fundament der Auferstehung Jesu. Wenn wir die Auferstehung auf der Seite lassen würden, würde unser ganzer Glaube keinen Sinn mehr machen. Deswegen gibt es das Kapitel 15 im ersten Korintherbrief. Aber weil wir wissen, Jesus ist auferstanden, wissen wir, dass wir eine Würde haben, die daher kommt, weil wir geschaffen sind nach dem Bilde Gottes. Nach dem Bilde Gottes geschaffen bedeutet unter anderem, dass wir für die Ewigkeit gemacht sind. Dass wir nicht ein Produkt der Evolution sind und eines Tages geboren werden und dann wieder in unsere Bestandteile zerfallen. Nach dem Bilde Gottes geschaffen zu sein bedeutet für die Ewigkeit gemacht. Ich hoffe, dein Herz wird getröstet durch das Wissen um die Auferstehung, um das ewige Leben. Und gewissermaßen dürfen Christen heute schon das ewige Leben leben. Denn wir haben ein neues Leben, das nicht aufhört, wenn man uns eines Tages ins Grab legt. Da endet unsere körperliche Funktion. Aber nicht das, was uns ausmacht, nämlich das Leben, das wir in Jesus haben. Wer nicht mit der Auferstehung rechnet, wer nicht den Blick auf das ewige Leben gerichtet hält, der wird versuchen, alles aus diesem Leben rauszuholen. Das Maximale aus diesem Leben herauszuholen, weil der Tod das ja alles beenden würde. Also müssen wir heute leben. Aber wir dürfen diesem ewigen Leben vertrauen. Ein Viertes, was das Wort sagt, steht auch in Apostelgeschichte 17. Ich habe den Vers schon mal gelesen. Die Auferstehung ist ein Beweis für das künftige Gericht. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Die Auferstehung bedeutet nicht nur Rettung für jene, die an ihn glauben, sondern bedeutet auch das Gericht für jene, die nicht an ihn glauben. Die Auferstehung ist das entscheidende Element, weil es die Antwort ist auf den stellvertretenden Tod unseres Herrn. Zu wissen, dass unser Herr der Richter ist, gibt mir eine ganz große Vorstellung von einem unumschränkten Herrn, einem souveränen Herrn, der über dieser Welt steht, der mein Gericht getragen hat, das ich hätte tragen müssen, der von Gott verlassen wurde am Kreuz, damit ich nicht verlassen werden muss von ihm. Er hat das Gericht, das mir galt, auf sich genommen. Und in der Auferstehung weiß ich tatsächlich, er hat mein Gericht getragen. Und er lebt. Und deswegen weiß ich, wenn mein Leben hier zu Ende geht, dass ich nicht gerichtet werde und verdammt werde und verurteilt werde, sondern ich lebe, weil er das Gericht getragen hat. Das bedeutet aber auch, wer nicht mit der Auferstehung rechnet, der auf sie keinen Wert legt, wer Gott dafür nicht preist, durch Glauben und Leben, der würde dann eines Tages vor diesem Gericht Gottes stehen, aber ohne einen Herrn, der für ihn sprechen würde. Vater, ich habe das Gericht dieses Mannes oder dieser Frau am Kreuz getragen. Ein fünftes, und jetzt wird es vielleicht etwas persönlicher, die Auferstehung ist die Basis für das himmlische Priestertum Jesu. Ich lese aus Hebräer 7. Jene, er meint die im Alten Testament, sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Das ist für mich einer der gewaltigsten Verse der Schrift. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen muss. Da versagt auch meine Fantasie. Und die ist auch nicht erforderlich. Aber es steht hier, dass er immer lebt, um für sie einzutreten. Zu wissen, wie es ein altes Lied sagt, dass mein Mittler für mich spricht, ist etwas Gewaltiges. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du möchtest, du musst das nicht, mit mir ein Lied zu lesen. Es war zu überraschend, sonst hätte ich gesagt, lass es uns singen. Aber lasst uns es mal bewusst lesen, und es ist ein Bekenntnis. Vielleicht in einer etwas älteren Sprache, aber ich denke, wir verstehen alle genau, was da steht, und wir können das mal miteinander lesen, wenn ihr wollt. Das schöne alte Lied, stark ist meines Jesu Hand. Also dürft mitlesen. Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Sieht mein Kleinmut auch Gefahr, fürcht ich auch zu unterliegen. Christus reicht den Arm mir dar, Christus hilft der Ohnmacht siegen. Dass mich Gottes Held verficht, das ist meine Zuversicht. Wenn der Kläger mich verklagt, Christus hat mich schon vertreten. Wenn er gar zu sichten wagt, Christus hat für mich gebeten, dass mein Mittler für mich spricht. Das ist meine Zuversicht. Seine Hand entreißt mich nichts. Sollt ich ihn mit Kleinmut schmähen? Mein Erbarmer selbst verspricht's. Sollt ich ihm sein Wort verdrehen? Nein, er lässt mich ewig nicht. Das ist meine Zuversicht. Das ist was, wovon der Hebräerbrief schreibt. Er vertritt mich. Sein Blut spricht besser als das Blut Abels, heißt es mal im Hebräerbrief. Warum? Weil das Blut Abels nach Vergeltung schrie, nach Rache. Und das Blut Jesu spricht von Versöhnung. Vater, ich habe mein Blut und Leben gegeben für, und dann kannst du jetzt deinen Namen einsetzen. Und dieser Herr lässt uns nicht. Das ist Wesen der Auferstehung. Er lebt und sein Blut spricht beständig. Es ist nicht einfach versickert an einem Kreuz auf dem Hügel Golgatha, sondern er hat sein Blut hineingetragen, so sagt es uns der Hebräerbrief, in die Gegenwart Gottes, um vor dem Herrn für mich zu erscheinen. Das ist für mich gewaltig. Darf ich noch ein altes Lied euch vorstellen? Das lese ich euch jetzt mal vor. Ihr könnt es mitlesen, wenn ihr wollt. Es ist so großartig. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Wo anders als in Jesu Wunden?
Da lag er vor der Zeit der Welt, der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. O Abgrund, welcher alle Sünden durch Christi Tod verschlungen hat. Das heißt, die Wunde recht verbinden. Da findet kein Verdammen statt, weil Christi Blut beständig schreit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Ist das eine Auferstehungsbotschaft? Mein Herr lebt, dein Herr lebt. Und wenn du ihm gehörst, mit aller Schwachheit, mit allem Versagen, mit allem Zweifel, aber deine Hoffnung auf ihn gesetzt hast, Herr, ich bin nicht stark genug, um zu glauben, und ich bin nicht stark genug, um treu zu sein, und ich bin nicht stark genug, um heilig zu sein, aber du bist stark genug, und ich verlasse mich auf dich, dann darfst du wissen, sein Blut spricht für dich. Wenn wir damit nicht rechnen dürften, Geschwister, dann müsste unser Gewissen immer wieder geplagt bleiben. Natürlich ist auch mein Gewissen manchmal geplagt, wenn mir Schuld bewusst wird in meinem Leben. Das treibt mich um und das macht mich traurig und deprimiert mich, aber Gottlob, es bleibt nicht dabei. Wir bleiben da nicht angeklagt, aber wenn wir nicht auf die Auferstehung vertrauen, dann kommen wir nicht weg über unsere Schuld. Vielleicht ist es dann gut, wenn es dir so geht. Und manchmal geht das Gläubigen so, dass sie einfach nicht fertig werden mit ihrer Schuld. Dann geh doch mal zu anderen und sprich mit ihnen. Wir haben nachher hier einen Gebetsdienst. Du kannst gleich zu jemandem gehen und sagen, guck, da will ich was aussprechen. Ich krieg das nicht unter die Füße. Und dann wird dir derjenige ganz bestimmt zeigen, es ist nicht das Entscheidende, dein Bekenntnis, das du aussprichst, sondern das Bekenntnis, das der Sohn Gottes vor dem Vater ausspricht. Herr, der oder die gehört zu mir. Ein sechstes. Die Auferstehung ist die Kraft für das Leben als Christ. Paulus sagt in Römer 6, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn du mal Ruhe und Zeit hast, lies mal Römer 6 in Ruhe durch und da siehst du immer, wie Christus, so auch ihr. Das heißt, die Kraft, die Christus aus dem Grab geholt hat, die Kraft, die ihn aus dem Tod geholt hat, das ist die Kraft, die in dir wirksam werden darf, wenn du diesem Herrn dein Vertrauen schenkst. Denn hier steht, dass wir in einem neuen Leben wandeln sollen. Und dieses Wort müsste vielleicht besser übersetzt werden mit neuartig. Es ist nämlich nicht mehr ein Leben in meiner eigenen Anstrengung und Kraft und in meiner Überzeugung und in meiner Moral und meinem Vornehmen, sondern es ist das Leben des Christus durch mich. Ja, es ist seine Auferstehungskraft. Und wenn wir nicht fertig werden mit uns, mit unserem Charakter, mit unserer Natur, mit unserem Versagen, mit unseren Reaktionen, mit unserer Vergangenheit, mit all dem, was uns so plagen kann, dann dürfen wir lernen zu vertrauen und sagen, Herr, ich werde nicht fertig damit. Ich kriege den Michael Happel nicht in den Griff. Oder kannst deinen Namen auch einsetzen. Aber du lebst. Und die Kraft, die dich aus dem Tod geholt hat, ist die Kraft, die in mir wirkt und die durch mich wirksam werden soll. Und der darf ich vertrauen. Du machst alles neu. Nur durch die Wirkung seiner Auferstehungskraft in uns und durch uns sind wir fähig gemacht, Gottes Willen zu tun. Das ist es, was so neu ist an den Christen. Und das Letzte, was ich erwähnen will, ist, die Auferstehung sichert unser künftiges Erbe. Petrus sagt es so, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Weil wir eine lebendige Hoffnung haben, können wir auf ein hoffnungsvolles Leben hoffen. In der Ewigkeit. Wir wissen, dort ist ein Erbe für mich bereit, das mir keiner streitig macht. Eine tote Hoffnung, die nur menschlich ist, die wird immer schwächer mit der Zeit und verliert sich dann ganz. Aber weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist, wissen wir um eine ewige Zukunft, eine herrliche Zukunft. Wir haben ein Erbe, und das fasziniert mich immer an diesem Text, das mir aufbewahrt wird, dass ich sichere. Oh, jetzt muss ich mir mal anstrengen, damit mir das ja nicht wieder flöten geht. Dass der Herr es mir nicht doch am Ende noch entzieht. Nein, er sagt, dass wir aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren sind zu einem Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Jesus hat gesagt, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Das ist die Zuversicht. Warum? Weil Jesus lebt. Weil er den Tod die Macht genommen hat. Weil er nicht nur starb für die Sünde, sondern auferstanden ist und wir deswegen wissen dürfen, sein Opfer ist angenommen. Und wenn wir einmal bei ihm einziehen, dann wird die Erlösung vollendet sein. So sagt es auch der Petrus, dass am Ende wir die Rettung der Seelen erleben werden, wenn wir aus dieser Welt erlöst sind, um nur noch Seligkeit zu erleben, ohne Anfechtung, ohne Versagen, ohne Niederlagen, ohne Zweifel. Ich hoffe, dass du das für dich sagen kannst. Jesus ist mein Leben. Jesus ist meine Hoffnung für heute und für morgen. Jesus ist meine Hoffnung für meine Vergangenheit, dass er meine Schuld bezahlt hat und dafür gelitten hat. Er ist meine Hoffnung heute, weil er der lebendige Gott ist, der mit mir ist und auf den ich mich verlassen darf und dessen Wort die Wahrheit ist und bleibt. Und er ist meine Hoffnung für die Zukunft. Dass ich weiß, ich werde bei ihm sein. Er wartet auf mich. Der heute für mich spricht, wartet auf mich.